Hashtag Digidus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.
Ja, seitdem Midjourney, ChatGPT und Co. in unserem täglichen Leben angekommen sind, habe ich das Gefühl, jemand hat die Fast-Forward-Taste gedrückt. Keine Woche vergeht, in der ich keine Liste mit hilfreichen Tools in meiner LinkedIn-Timeline lese. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es scheint, als würden derzeit auf nahezu jede Herausforderung im Unternehmensalltag zig neue digitale Lösungen mit KI entwickelt. Und das ist natürlich großartig. Aber wie behält man da den Überblick? Und welche Anwendung könnte für Sie genau die richtige sein? Ich habe heute jemanden zu mir eingeladen, der uns weiterhelfen kann. Jan-Friedrich Krämer vom Forschungsnetzwerk Mittelstand AIF. Ja, Jan ist Geschäftsführer der AIF Forschung, Technik und Kommunikations GmbH und Co-Founder des AIF Innovators Net. Und ich bin sehr gespannt, wovon er uns berichten wird. Jan-Friedrich Krämer, zu Gast bei Hashtag Digidus. Ich freue mich sehr. Schön, Jan, dass du heute bei uns bist. Ich hatte mir überlegt, in Vorbereitung dieses Podcasts, wenn wir dieser Folge eigentlich ein Label geben müssten, müsste es doch lauten 100% Mittelstand, oder? Was sagst du?
Das passt sehr gut. Also erstmal vielen Dank. Danke euch für die Einladung und danke auch dir. Das trifft es genau auf den Kopf, weil das Thema Mittelstand ist unser Thema.
Das ist euer Thema, genau. Und das ist ganz wunderbar. Dann lass uns doch direkt auch hier einsteigen und über den deutschen Mittelstand sprechen. So, und jetzt darfst du direkt intervenieren. Es gibt ihn nicht, den deutschen Mittelstand. Der ist so breit und so bunt wie das Leben. Da darf ich dich einmal zitieren. Aber nichtsdestotrotz, lass uns trotzdem mal tiefer einsteigen und schauen zum Thema Mittelstand und Innovation, wie da momentan aus eurer Sicht auch der Status quo ist. Wenn man sich aktuelle Studien ansieht, unter anderem auch vom BDI, dann sieht ja das Bild auf das Thema Innovation und Mittelstand immer so ein bisschen mau aus. Ich glaube, so darf man das sagen. Zumindest was die Innovationsfähigkeit betrifft, da landet Deutschland sehr oft nur auf den 10. Platz, weit hinter Ländern wie Dänemark, Irland und Belgien. Und beim Hervorbringen von neuen Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz sei Deutschland gar zurückgefallen. Daher jetzt mal deine Einordnung. Haben wir hierzulande ein Innovationsproblem?
Ja, super Frage, die natürlich hochrelevant ist. Ja, aber, würde ich sagen. Absolut, du hast das richtig dargestellt. In bestimmten Bereichen, das ist ja mittlerweile auch sozusagen Common Knowledge, haben wir in Deutschland gewisserweise den Anschluss verpasst. Was allerdings zum Teil auch ein bisschen zum Schmunzeln ist, weil viele sozusagen der grundlegenden Entwicklung ursprünglich mal aus Deutschland kamen und wir sozusagen sie nicht hier umgesetzt haben, Stichwort Transfer. Allerdings muss man auch sagen, und das gehört ja auch zur entsprechenden Fairness dazu, dass wir unglaublich viele Innovationen haben und unglaublich viele auch Weiterentwicklungen, die konkret weiterhin aus Deutschland kommen, gerade auch aus dem Mittelstand. Das heißt, so ganz das Bild, dass der Mittelstand nicht innovativ ist, kann und will ich jetzt hier nicht unterschreiben, denn erstmal sehen viele Mittelständler sich selber gar nicht als innovativ an, sind aber hoch innovativ. Ich war letzte Woche bei einem Unternehmen in der Nähe von Büren-Hegemann, die machen Luft- und Raumfahrttechnik. Sowas von innovativ, sage ich dir. Also wie gesagt, von Triebwerkstechnik für Rolls-Royce bis hin zu Energieeffizienz. Und selber sind die sich zwar bewusst, dass sie innovativ sind, aber nicht, dass die global Speerspitze sind. Und da gibt es enorm viele von, noch in Deutschland, von diesen Mittelständlern, die wirklich was können, was nur zwei, drei andere auf der Welt können. Das können sie halt wahnsinnig gut. Gesamtgesellschaftlich allerdings muss ich tatsächlich da dem BDI wirklich zustimmen, haben wir eine riesengroße Herausforderung aktuell, weil wir auf der einen Seite den Anschluss an wesentliche Schlüsseltechnologien, das betrifft nicht nur KI, ne, sondern auch die anderen Technologien, die immer durch die Presse gejagt werden, schon verpasst haben und uns ein sehr komplexes, bürokratisches und ineffizientes Innovationssystem leisten, was so manchen Mittelständler auch offen gesagt abschreckt, weil er einfach davor zurückschreckt und sozusagen zu Recht sagt, ich habe auch noch was anderes zu tun, als Formulare auszufüllen, ne?
Total verständlich, aber vielleicht kannst du das fand ich jetzt total spannend, auch mit dem Beispiel, sag doch bitte auch nochmal oder mach doch mal deutlich, wie wichtig ist denn der Mittelstand? Also wenn es auch darum geht, du hast es angedeutet, aber wenn es um ein leistungsfähiges, wettbewerbsfähiges Innovationsökosystem geht, wie systemrelevant ist denn der Mittelstand?
Ja, das ist eine super Frage. Man sagt ja immer, der Mittelstand ist systemrelevant. Wenn man sich allerdings mal anschaut, dass 99,5% der Unternehmen sind sogenannte kleine, mittlere oder mittelständische Unternehmen. Der Mittelstand, wenn ich auch die Familienunternehmen, die größeren mit reinbeziehe, hat den allergrößten Anteil an der Wertschöpfung und an den Arbeitsplätzen, ist quasi fester Teil der innovativen Wertschöpfung. Also ohne den Mittelstand, um das mal ganz deutlich zu sagen, fliegt hier kein Airbus, fährt kein Auto, läuft kein Windrad. Da muss man sagen, der Mittelstand ist nicht nur systemrelevant, sondern in unserem Fall ist der Mittelstand das System. Punkt. Und wenn es dem Mittelstand schlecht geht, geht es dem System schlecht. Und dann haben wir langfristig nicht nur wirtschaftlichen Problemen, sondern auch, ich sag mal, in Bezug auf unsere Demokratie und Gesellschaft, weil der Mittelstand oftmals der Kitt ist und der Treiber, der auch vieles zusammenhält und vieles nach vorne treibt. Also von da an, nicht nur systemrelevant, er ist das System und aus dem Innovationssystem nicht nur wegzudenken, sondern er ist ganz wichtiger, integraler Bestandteil dessen.
Umso wichtiger, dass wir heute drüber sprechen. Ich finde es toll, dass du das nochmal so herausgestellt hast. Hilf uns nochmal bei dem Thema. Du hast ja gesagt, es gibt also einen Teil, der ist hochgradig innovativ und es gibt einen Teil, der weiß es vielleicht nicht, beziehungsweise hat da eben noch Nachholbedarf. Kannst du uns mal ein bisschen was über diese, ich nenne es jetzt mal Lücken oder Digitalisierungslücken berichten? Also wie ist denn der Status quo und wo sind denn die Herausforderungen bei der digitalen Transformation?
Ja, auch eine super Frage. Und du hast es richtig gesagt, da ist natürlich auch das Bild durchaus divers und bunt. Das heißt, ich habe einen Teil der mittelständischen Unternehmen, wie gesagt, die sind im Thema Digitalisierung auch durchgängig, sei es Produktion, Logistik etc., sind die vorne mit dabei. Ich habe aber auch einen nicht kleinen Teil, ich sage immer so flapsig, das ist 50-50, ohne dass ich das jetzt wirklich
in Zahlen belegen
kann. Aber es ist sozusagen mein subjektives Bauchgefühl aus hunderten Unternehmenseindrücken. Die haben ein bisschen den Anschluss verloren, um das ganz offen zu sagen. Und zwar entweder, weil sie nicht die Kraft, nicht die Ressourcen haben oder auch nicht das Bewusstsein, das Mindset, dass es wichtig ist. Und das betrifft produzierende Unternehmen, Dienstleistungsunternehmen, Unternehmen im B2C-Geschäft genauso wie im B2B-Geschäft. Und um die 50%, die sozusagen oben schwimmen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Die, die mir Sorgen machen, das sind die Unternehmen, die sozusagen zu den anderen 50% gehören, die aus den verschiedensten Gründen, wie gesagt, entweder weil sie es nicht erlauben können, nicht die Ressourcen haben, nicht das Bewusstsein haben oder schlichtweg auch ja nicht mehr die Kraft haben, das Thema anzugehen. Um die müssen wir uns sorgen, denn das sind natürlich auch Unternehmen, wo wahnsinnig viele Arbeitsplätze dranhängen und Wertschöpfung dranhängt. Und von da an ist das Bild ja durchaus ambivalent und es hilft auch wenig, das darf ich mal so offen sagen, wenn man immer mit so wohlfeilen Initiativen und Buzzword-Sachen kommt von, ja, ihr müsst jetzt mal euch digitalisieren, ihr müsst mal KI einsetzen. Weil natürlich im unternehmerischen Kontext auch immer die Frage ist, was bringt mir das, wo ist der Use Case, wo liegt der Return, wie ist die Investition sozusagen auch zu begründen. Das ist dann doch ein bisschen komplexer, als man sich das manchmal vorstellt. Aber auf der anderen Seite müssten wir auch diesen Unternehmen den Mut machen, das Thema anzugehen. Weil vielfach ist das, muss man ganz klar sagen, bei uns einfach der Faktor, der über einen Wettbewerbsvorteil mitentscheidet. Denn wir wissen alle, dass wir in anderen Faktoren jetzt nicht so ganz gut dastehen. Ne?
Finde ich total wichtig. Und dann lass uns bitte nicht hier Buzzword-Bingo machen. Das wollen wir heute nicht tun. Aber weil du es gesagt hast, dann lass uns doch mal über die Schwachstellen sprechen. Ist ja ganz spannend. Du hast es ja jetzt auch angedeutet. Wo sind denn dann die Schwachstellen? Also im deutschen Innovationsökosystem. Also ist es mangelnde Vernetzung, mangelnder Transfer? Wie würdest du das einordnen? Und wie wollt ihr auch von Seiten der AIF da weiterhelfen?
Ja, das ist eine ganz super Frage, ehrlich gesagt. Da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen. Ich versuche das mal in drei
Punkten. Ich lade dich wieder ein.
Ja, auf jeden Fall. Also Punkt 1, ich möchte mal aufhören mit der Mär, dass wir grundsätzlich zu wenig Geld ins Innovationssystem stecken. Das kann ich so nicht unterschreiben. Wir stecken das Geld an die falschen Stellen und für falsche Initiativen, um das ganz deutlich mal jetzt zu sagen. Wir haben in Deutschland eine unfassbare Imbalance zwischen der, ich sag mal, unglaublich üppigen Ausstattung finanziell der Grundlagenforschung und eine wahnsinnig schwache Ausstattung der sogenannten anwendungsorientierten Forschung. Das erlebt man jetzt über diese ganze Debatte DATI, Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Aber Tatsache ist, dass wir uns da ein Verhältnis von 1 zu 10 erlauben. Und nichts gegen Grundlagenforschung, nicht, dass die ganzen Max-Planck-Institute jetzt hier Schnappatmung kriegen. Den will man nichts wegnehmen. Aber Tatsache ist, auch ein Land, was sozusagen davon lebt, dass industrielle Wertschöpfung, Wertschöpfung über innovative Dienstleistungen passiert, muss einen starken Anwendungsfokus haben. Das heißt, wir können uns dauerhaft nicht erlauben, forschen um des Forschen willens. Das nächste Thema, du hast es ganz deutlich angetan, ist das Thema Transfer. Das ist auch so ein Thema, das begleitet mich jetzt beruflich seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren höre ich in den verschiedensten Buzzword-Konstellationen, das muss besser werden. Meistens ist dann die Antwort, einfach mehr Geld ins System zu kippen, was aber nichts bringt, wenn das System an der Stelle nicht effizient ist. Also Transfer hat so viele Facetten. Tatsache ist aber auch, ich bin immer mehr etwas desillusioniert. Transfer funktioniert seltenst gut auf Kommando, seltenst gut, indem ich zum Beispiel Hochschulen und Universitäten einfach mit Geld zuschütte, sondern Transfer funktioniert ja nicht in der Einbahnstraße. Transfer funktioniert multilateral, funktioniert in einem Austausch und viele Unternehmen, auch Mittelständler, sind zum Teil 5 oder 10 Jahre weiter als Hochschulen und Universitäten. Technologisch, in der Entwicklung etc. Das heißt, ein Ökosystem, wie die AIF es bietet, als Vertrauensökosystem, wo sich also Unternehmen, zum Teil Wettbewerber, auch treffen können, gemeinsam Innovationen besprechen können, Projekte besprechen können. dann mit Hochschulen zusammenarbeiten können, die aber auch herausfordern, die challengen, die grillen, so ein bisschen wie in der Höhle der Löwen. Sag mal, bringt das was? Na, und sozusagen nicht nur im Elfenbeinturm, sondern auf der Straße am Ende des Tages, also auf dem Markt, ist deshalb wahnsinnig wichtig, weil es so eine Art Dauerrealitätscheck ist. Und so eine Art Dauer, sag ich mal, Checks and Balances und Korrektiv, dass Innovationen nachher nicht nur sozusagen in Ideen existieren, sondern auch auf die Straße kommen, zum Beispiel in verwertbare Produkte. Das heißt, das ist genau unsere Aufgabe, durch Arbeit, die sehr mittelständig hands-on ist. Und deshalb haben wir auch so ein bisschen manchmal ein Imageproblem, weil wir nicht so bekannt sind wie Fraunhofer, Max Planck. Tatsache ist aber, jedes Jahr beteiligen sich an diesem System beispielsweise der industriellen Gemeinschaftsforschung 25.000 Unternehmen. 25.000. So viel wie in keinem anderen Programm. Und die beteiligen sich ja nicht daran, weil sie Langeweile haben oder weil sie sozusagen jetzt auf Kaffee und Plätzchen hoffen, sondern weil sie offensichtlich einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch haben wollen. Und das haben wir jetzt auch als, ich sag mal, unsere Aufgabe gesehen. Wir müssen da auch aktiver werden. Deshalb haben wir zum Beispiel das InnovatorsNet gegründet, um mehr Sichtbarkeit zu haben, um niederschwelliger, digitaler, einfacher, intuitiver auch die Vernetzung zu ermöglichen, Zugänge zu ermöglichen in diesem neutralen Vertrauensökosystem, also frei von irgendwelchen Vertriebsinteressen, orientiert an den Bedürfnissen und Bedarfe der Unternehmen, an konkreten, reellen Problemen, um zum Beispiel auch den branchenübergreifenden und Transfer zu ermöglichen, denn vielfach, und das ist auch in Deutschland viel zu wenig noch praktiziert, gibt es schon sehr gute Lösungen in einer anderen Branche, in einem anderen Technologiefeld. Und man forscht doppelt und dreifach, weil man einfach davon nichts weiß. Und das ist dann die große Aufgabe von uns mit solchen Initiativen, ne, wie dem InnovatorsNet, wie dem Scouting, was wir machen, entsprechend den Unternehmen dabei auch zu helfen, in einem neutralen Rahmen nicht doppelt und dreifach zu forschen und überhaupt Zeit, Geld und Nerven zu sparen.
Das passt jetzt total gut. Dann lass uns doch auch mal einfach ein Netzwerkpartner von euch zu Wort kommen. Wir haben nämlich mit Simon Graupe gesprochen. Der ist ja Co-Founder und CEO von Patent Plus. Und mit seiner Plattform will er ja genau das schaffen, wovon du auch gerade gesprochen hast. Ja, also Technologien, Vernetzungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Wir hören mal, was er gesagt hat.
Forschungseinrichtungen investieren jährlich Milliarden in die Erforschung und Entwicklung neuer Technologien. Aber nur ein Bruchteil dieser Technologien wird tatsächlich genutzt und gelangt, wenn überhaupt, nur sehr langsam zur Anwendung in der Industrie, vor allem bei KMUs. Da es keine One-Stop-Shop-Lösung gibt, die alle verfügbaren Technologien und relevanten F&E-Partner auflistet, haben Unternehmen nämlich oft Schwierigkeiten, die relevantesten Transfermöglichkeiten für ihre konkreten F&E-Bedürfnisse zu ermitteln und zu qualifizieren. Und um genau dieses Problem zu lösen, bauen wir in Patent Plus eine globale Technologietransferplattform, über die wir KI-gestützt jede Forschungs- und Entwicklungsherausforderung, beispielsweise die Herausforderung, einen effizienteren Batteriespeicher zu entwickeln. Diese Herausforderung matchen wir mit allen verfügbaren Technologien, Forschenden und Spin-offs von über 1000 Universitäten und Forschungsinstituten weltweit. Und hierdurch helfen wir Unternehmen, ohne hohe Suchkosten ihre eigene Produktentwicklung zu beschleunigen und schneller zu innovieren. Und gemeinsam mit der IEF wollen wir die Vorteile erfolgreicher Technologietransfers mittelständischen Unternehmen zugänglich machen und zu einer nachhaltigen Stärkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands beitragen.
Wenn wir das jetzt nochmal aufnehmen, was Simon gesagt hat, bitte stell nochmal heraus, wie wichtig es ist, dass mittelständische Unternehmen voneinander lernen und wie kann dieser Austausch gefördert werden? Gib uns doch da auch einfach nochmal ein paar Beispiele.
Ja, gerne. Also erstmal, das, was der Simon mit seiner Truppe da macht mit Patent Plus, ist wirklich genial. Deshalb kooperieren wir auch mit denen. Das ist nämlich auch genauso ein gutes Beispiel für Kooperation. Man muss nicht immer alles selber erfinden. Man muss auch nicht immer alles neu erfinden. Sondern wenn es gute Sachen gibt, die gut funktionieren, sich inspirieren lassen, Formate zu schaffen, wo man sich austauschen kann und dann zu schauen, wo kann ich auch gemeinsam synergetisch in der Wertschöpfung gehen. Das ist ja genau dieses Beispiel. Deshalb werden wir gemeinsam auch mit den Jungs quasi dazu auch für den Mittelstand eine Lösung anbieten. Aber jetzt nochmal konkreter zu werden, so ein bisschen die Kunst meines Erachtens liegt daran, es bringt auch nicht nur einfach Austausch zu machen. Konkretes Beispiel, ich nenne jetzt hier keinen Namen, ich habe mal von so einem Mittelstandszentrum mitbekommen, des BMWKs, dann laden die Unternehmer mittelständischer ein zum leonardischen Eid im Maschinenbau. Also, sorry, und dann wundern die sich, dass da kein Mensch kommt, weil, sag ich mal, jeder Mittelständler, jede Mittelständlerin sich fragt, was hat das jetzt mit meinem Business zu tun? Dieser Austausch muss konkret sein, muss lösungsorientiert sein und muss sich insbesondere an den Bedarfen orientieren. Da haben wir zum Beispiel ein Format, das nennt sich Platform of New Technologies and Services. Da stellen wir neue Technologien, neue Lösungen vor und zwar konkret in Use Cases, konkret sozusagen auch in, wie man so schön sagt, buzzwordig Business Cases. Also was hat es gebracht? Und nicht von irgendwelchen Beratern oder Beraterinnen, sondern von den echten Unternehmerinnen und Unternehmern. Auch offen und authentisch. Wo waren die Probleme? Was hat nicht funktioniert? Was sind auch sozusagen versunkene Kosten und diese ganzen Sachen? Zweitens ist das Thema Transparenz. Vielfach stellt man auch fest, gibt es diverse Studien, sind Innovationsökosysteme sehr, sehr regional verwurzelt, was nicht schlecht ist. Aber überregional gibt es auch enorm gute Lösungen. Und jetzt meine ich nicht nur europaweit, sondern allein schon innerhalb von Deutschland. Und auch da bieten wir verschiedene Formate an, um zu unterstützen. Das ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Ja, und last but not least, ist es so ein bisschen, ist man wie in der Aufgabe eines Dauerübersetzers, sage ich jetzt mal, diese Welten auch zwischen Wissenschaft und Forschung mit der mittelständischen zusammenzubringen. Das fängt an beim Wording, das fängt dabei an, dass für manche Forscherinnen und Forscher es wahnsinnig schockierend ist, dass ein Mittelständler oder eine Mittelständlerin keine Lust und Zeit hat, einen 120-seitigen Projektbericht zu lesen und sich irgendwelche, ich sag mal, Ergebnisse rauszuklauben. Und auch da arbeiten wir mit KI-Lösungen, mit Partnern zusammen, wie wir das runterkochen, wie man das sich quasi ausgeben lassen kann als kurze Snippets, als Podcasts oder einfach als kurzen One-Pager zu den wirtschaftlichen Vorteilen, damit ich als Mittelständlerin und Mittelständler überhaupt mal die Chance habe, das wirklich auch bewerten zu können und eine Bewertung abgeben zu können für mein Geschäft und für meine Geschäftsentwicklung. Also kurzum, das ist sozusagen das Vertrauensökosystem neu definiert. Wir werden deshalb jetzt auch im Oktober mit diesem Scouting-Modul an den Start gehen. Aber ich kann nur sagen, die besten Ergebnisse kommen immer, wenn diese, ich sag mal, Peer-Gruppe sich untereinander austauscht und das Vertrauen zueinander findet, offen miteinander über Probleme und Herausforderungen zu reden. Das ist manchmal, offen gesagt, 10-mal effizienter als langfristige Forschungsprojekte, weil da eine unfassbare kreative Energie entsteht. Und man feststellt auch, selbst zwischen kleinen und großen Unternehmen, das ist ja auch wichtig, dass man oftmals dieselben Herausforderungen hat und vielleicht schon der ein oder andere aus einer anderen Branche, in einem anderen Technologiefeld eine gute Lösung hat, die es verdient, 40 mal anzuschauen. Ne?
Absolut. Man merkt gerade erstmal, was das für ein Herzensthema für dich ist, aber auch wie niederschwellig ihr unterwegs seid, um wirklich diesen Zugang zu Technologien, neuen Technologien oder den Einsatz zu schaffen. Dann lass uns doch gerade da nochmal drauf eingehen, wenn es um dieses Thema KI, Integration in Geschäftsmodelle etc. Da ist ja so oft immer diese Frage, wo starte ich eigentlich? Wie starte ich eigentlich? Was ist das denn für eine Frage? Ist das eine strategische, ist es eine technische Frage? Was aus deiner Sicht, wie können Mittelständler neue Technologien wie KI am besten in ihr Geschäftsmodell integrieren?
Also es ist natürlich primär eine strategische Frage, weil es eine Frage ist der, ich sag mal, Geschäftsfeldentwicklung und weniger sozusagen, ob jetzt bestimmte Parameter erfüllt sind. Auch da ist ja viel sozusagen Buzzword-Bingo unterwegs, aber ganz konkret zu machen, es muss natürlich erstmal auch einen Bezug haben zu dem, was ich aktuell mache. Das heißt, bei allem disruptiven Potenzial baut es ja auf das Fundament, gerade bei Mittelständlern, was dafür sorgt, dass erstmal Geld verdient wird, also dass Umsätze entstehen. Und dann muss man auch dazu fairerweise sagen, viele Mittelständler setzen auch schon KI in Anführungszeichen ein, also ne, clevere Algorithmen mit Mustererkennung im Kontext von Sensorik, der Produktionsplanung, Logistik, auch in Vertriebsprozessen, ohne dass sie es an die große Glocke hängen. Und auch da hilft wieder, es einfach mal konkret zu zeigen, konkret zu machen, was sind die Effekte? Was ist dabei rausgekommen? Was sind Anwendungsfälle? Konkretes Beispiel. Wenn ich einen sozusagen oder zwei große OEMs als Referenzkunden habe, dann wird mir KI im Sales-Prozess in diesem Geschäft nicht weiterhelfen. Aber KI wird mir weiterhelfen in meinem Warehousing, in meiner Logistik, im Produktionsprozess, in der Qualitätssicherung, in der beispielsweise Mustererkennung von Ausschuss. Also sind Teile beispielsweise fehlerhaft, was ich als Mensch gar nicht erkennen kann. Ne? Also ne, wo einfach durch eine gute Muster- und Bilderkennung gearbeitet wird. Und das sind so Beispiele, wo man sieht, dass KI erstens schon im Einsatz ist und zweitens auch wirklich weiterhilft. Der dritte Mythos ist, durch diese Überhöhung im Deutschen, die wir mit dem Begriff künstliche Intelligenz haben, haben viele Mittelständler auch eine Schwelle, weil sie weiß wunders, was denken. Vieles von dem, was wir als KI bezeichnen, ich spreche jetzt mal nicht von ChatGPT und Co. als generative KI, sondern wirklich, sag ich mal, algorithmengetriebene Anwendungen und Applikationen, sind ja weit von neuralen Netzen und generativer KI entfernt, aber trotzdem hilfreich. Und ich glaube, es hilft manchmal auch bei dem Thema etwas abzurüsten und sozusagen es wieder auf die Lebenswirklichkeit runterzukochen und zu zeigen, es kann auch der kleine Anwendungsfall sein des Plug-and-Play-Sensors, den ich mal in meinen alten Maschinenpark mache, der über einen guten Algorithmus, also in Anführungszeichen KI, in der Lage ist, Abweichungen im Produktionsprozess, in den Schwingungen zu erkennen und damit sozusagen das Thema Predictive Maintenance anzugehen, also dass ich die Maschinen länger laufen lassen kann und gezielter sozusagen in den Reparaturzyklus kommen kann. Ja klar, und dann gibt es natürlich Anwendungsfälle, wie du ja auch schon ein bisschen skizziert hast, sozusagen, wo ich wirklich im Deep Learning-Bereich bin, wo man wirklich auch merkt, auch da passiert viel. Und nicht nur, und das macht mir wieder Mut, im Bereich jetzt zum Beispiel ChatGPT, sondern erst gestern war ein Startup bei mir, was kam auch aus der Kölner Gegend, die beschäftigen sich mit der Vorhersage durch ein neurales Netzwerk von Flutereignissen, und zwar in Echtzeit. Stichwort Überschwemmung vor 2 Jahren im Ahrtal, weil wir das Problem hatten, dass Einsatzkräfte und wir nicht in der Lage sind, das quasi wirklich in Echtzeit vorherzusagen, sondern immer eine große Zeitverzögerung von mehreren Stunden haben. Und das zeigt, wie tief KI sozusagen auch in die Geschäftsmodelle integriert ist, aber konkret verbunden ist mit einer konkreten Lösungskompetenz, die sehr, sehr typisch im positiven Sinne wieder deutsch ist. Es ist eine Ausgründung oder ein Projekt aus der RWTH Aachen. Das wird keine 17 Milliarden Umsatz machen, aber die werden hunderte Arbeitsplätze vielleicht schaffen, haben ihre Marktnische gefunden und werden sozusagen KI nutzen, um ein konkretes Problem, in dem Fall Zivilschutz, zu beheben, was vielleicht auch Menschenleben retten kann, ne?
Total spannend, gerade die vielen Beispiele, die du jetzt skizziert hast. Es zeigt auch nochmal diese Range, ja, über die wir sprechen, von künstlicher Intelligenz. Von daher, wir haben auch da nochmal nachgefragt bei einem Netzwerkpartner von euch, und zwar bei Dr. Jetzt gebe ich mir ganz viel Mühe auch mit dem Namen. Ich hoffe, er verzeiht es mir, wenn ich es nicht ganz so richtig ausspreche. Dr. Narindiran Shivanisan. Er ist nämlich Geschäftsführer von Tulana. Und auch dieses Unternehmen integriert KI in die Produktionsplanung und ist auch Teil eures Netzwerkes. Und wir haben mal gefragt, wer das macht.
In kaum einem Bereich werden täglich so viele Fortschritte gemacht wie in der künstlichen Intelligenz. Trotz dessen ist der Weg von der Forschung in die industrielle Anwendung dieser Technologien sehr lang. Und im Besonderen gilt das für die Anwendung von KI im Mittelstand. Durch seine vielen Informationsangebote, wie zum Beispiel durch die Reihe KI Insights und diversen Webinaren und Austauschformaten zu Fördermöglichkeiten rund um das Thema KI, versucht der AIF, diese Lücke zu schließen und leistet damit einen großen Beitrag zur Digitalisierung des Mittelstandes.
Wir haben jetzt gerade ganz viele Beispiele auch über künstliche Intelligenz gehört in der Anwendung. Lass uns noch mal kurz einen Blick darauf werfen. Es ist auch immer wieder die Frage, ja, was brauche ich denn für Kompetenzen? Was brauche ich denn für Ressourcen? Vor allem bei mittelständischen Unternehmen, die gerne künstliche Intelligenz implementieren wollen. Kannst du das noch mal zusammenfassen für uns?
Ja, gerne. Also, was brauche ich für Ressourcen? Klar, ich brauche erstmal natürlich die operativen oder auch strategischen Ressourcen, das Thema angehen zu können. Das heißt, blöd gesagt, ich brauche auch auf Management-Ebene und auch auf Ebene des Business Development ein Bewusstsein dafür und dann natürlich entsprechende personelle Ressourcen, um es auch einplanen und bewerten zu können. Und je nachdem, welche Lösung ich einsetze, brauche ich natürlich am Ende des Tages auch Geld, das ist klar. Das ist aber unterschiedlich und lässt sich jetzt auch pauschalisch sagen. Also KI muss nicht immer teuer sein, weil ich habe gerade Beispiele gebracht, diese Plug-and-Play-Sensorik. Das ist ein Service, das ist ein Service-Modell, da redet man über wenige Euro im Monat, ne? Also das ist jetzt, da entstehen ja auch neue Geschäftsmodelle, die meistens sozusagen Service as a Service anbieten. Also von da an, zumindest die finanzielle Hürde kann man so ein bisschen heute nehmen, weil es unglaublich viele gute, auch gerade für mittelständische Anwendungen gibt im KI, sei es wie gesagt in der Produktionsplanung, sei es im Bereich Logistik, aber sei es auch im Bereich Vertrieb, Kommunikation, die sozusagen as a Service-Modelle funktionieren und auch die erste Innovation relativ gering halten. Also da möchte ich ein bisschen Mut machen. Und dann, wie gesagt, kann ich auch nur dazu raten, wenn man sich damit beschäftigt, geht nicht davon aus, das macht ja auch kein Vernünftiger, es geht also nicht um KI, um der KI willen. Also zu sagen, wir führen jetzt KI, weil wir jetzt irgendwas mit künstlicher Intelligenz in Anführungsstrichen machen wollen. Sondern was ist euer konkreter Problemfall? Was ist die Herausforderung, die ihr lösen wollt? Wo sind auch Effizienzvorteile? Und das sich natürlich vorher auch ganz genau anzuschauen, weil da ist ja nachher die Musik drin und auch die Akzeptanz. Stichwort Akzeptanz, auch das lässt sich immer schwer sagen. Es gibt immer gesagt, ja, man muss natürlich muss man die Belegschaft mitnehmen, klare Kiste, die Kolleginnen und Kollegen. Aber es gibt auch ganz viele KI-Anwendungen, die im Hintergrund laufen, die sozusagen wenig Kontakt haben, wenig Touchpoints sozusagen mit den Mitarbeitenden. Und auch da muss man immer ein bisschen abschichten, worüber spreche ich jetzt? Habe ich ein Vertriebsprojekt? Ja, das hat natürlich massive Einflüsse. Bin ich im Bereich Predictive Maintenance oder Sensorik mitten in einer Maschine, dann wird sich der Arbeitsalltag für die Kolleginnen und Kollegen kaum wesentlich ändern, außer dass die Intervallzyklen vielleicht anders werden oder die Reparaturzyklen anders werden. Also auch da möchte ich nochmal eine Lanze für brechen, zu differenzieren. KI ist nicht gleich KI, die Anwendung ist nicht gleich KI und viele der Lösungen sind heute so schnittstellenoffen, dass sie mit den entsprechenden ERP-Systemen kommunizieren, dass sie eingebunden werden können, sei es SAP oder was es immer, auch immer gibt, dass man sich auch weniger Gedanken darüber machen kann, ob sie überhaupt noch interoperabel sind. Klar, wir haben Branchen wie dem Automobil- oder Luftfahrtbereich, wo es sehr enge Rahmenbedingungen gibt zum Einsatz, die natürlich durch die, ich sag mal, OEMs vorgegeben sind, aber auch da gibt es ja mittlerweile vielfältige Lösungen, weil die guten Anbieter das ja mitdenken, ne? Also wer eine KI-Lösung anbietet für den Produktionsplanungsprozess beispielsweise oder Logistikprozess, denkt natürlich diese Rahmenbedingungen ja auch konsequenterweise mit.
Mhm. Das, was ich ganz wichtig finde, und das ist noch mal eine jetzt auch meiner letzten Fragen an dich, weil das, unsere Zeit vergeht immer so schnell. Aber gerade wenn man dir jetzt zugehört hat, habe ich oder stelle ich mir die Frage, ist das auch oft noch eine Mindset-Frage? Also wenn wir jetzt darüber sprechen, also weil dann kommt immer dieses Bild von, und das ist jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen Buzzword-Bingo, aber nichtsdestotrotz, auf der einen Seite ist es eher der tradierte Mittelstand und auf der anderen Seite sprechen wir dann aber über die Agilität von Startups. Hilf uns mal, wo ist denn hier dieses Mindset-Problem?
Ja, also definitiv gibt es natürlich auch in Teilen ein Mindset-Problem, klare Kiste. Und auch da sozusagen gibt es richtig gute Initiativen und wo verschiedene Akteure, auch wir unterwegs sind, um sozusagen diese, ich sag mal, dieses Mindset wechselseitig zusammenzubringen. Also klar, auch du hast natürlich auch bestimmte eher sehr konservativ aufgestellte Unternehmen und auch zum Teil Branchen immer noch, die sich schwerer damit tun mit der Adaption von neuer Technologie als andere. Also das ist definitiv ein Problem und das ist natürlich weiterhin eine Aufgabe, auch durch konkrete, wirklich auch ehrliche, authentische, also keine Jubelgeschichten, keine Paraden, sondern authentische, ich sag mal, Showcases durch authentische Beispiele und eine harte Arbeit dafür zu sorgen, dass auch dieser Mindset sozusagen, ich will nicht sagen gebrochen wird, aber sich ändert. Aber man merkt natürlich auch, dadurch, dass sozusagen die gesamte Welt sich geändert hat, der Druck so groß ist, das wird immer weniger. Mhm. Also eine komplette Verweigerungshaltung erkenne ich selten. Meistens sind das viel banalere Gründe, um das mal ganz offen zu sagen. Keine Zeit und kein Geld beispielsweise. Nimm mal ein konkretes Beispiel. Ich war ein anderes Unternehmen, da nenne ich jetzt den Namen jetzt nicht, die sind eine Schweißerei. Der sagt, ja, wir würden uns auch gerne stärker mit solchen Lösungen beschäftigen. Aktuell dürfen wir uns allerdings erstmal mit so schönen Themen beschäftigen, wie Hinweisgeberschutzgesetz, Lieferkettengesetz, ESG-Kriterien, wo wir in Deutschland ja überall noch einen draufsatteln. Wir sind ja da meistens in der Tendenz zu sagen, wir nehmen das europäische Recht und machen es dann nochmal komplizierter. Was ich damit nur sagen will, dann bleibt irgendwann auch keine Zeit mehr für einen Mittelständler mit 200 Leuten. Der hat ja nicht wie Siemens 800 Leute rumsetzen, die diese Themen bearbeiten, sondern der muss das irgendwie aus dem normalen, ne, laufenden Betrieb ermöglichen mit den wenigen Leuten, die er hat beispielsweise. Und von daher will ich da ein bisschen sozusagen auch eine Lanze brechen für den Mittelstand. Es ist nicht immer eine Frage des Wollens und Willens. Nur man muss dem Mittelstand auch die Luft zum Atmen geben, solche Themen auch anzugehen. Ne?
Absolut.
Und wenn wir uns in unserer Gesellschaft mehr dafür entscheiden, dass unsere Unternehmen sich mehr mit Dokumentation und Zettel ausfüllen beschäftigen sollen als mit Innovation, dann darf man sich auch nicht wundern, das hat ja der BDI auch zu Recht kritisiert, dass der Innovationsindikator immer runtergeht, weil Innovation braucht Zeit. Und diese Zeit muss man halt vielleicht auch den Unternehmen zugestehen. Ne?
Absolut. Jetzt bin ich schon am Ende meines Gespräches mit dir und wir sehen, wir müssen widersprechen. Das hilft nichts. Das müssen, wir müssen weiter mit im Gespräch bleiben. Ich lade immer sehr gerne meine Gäste ein, am Ende unseres Podcasts eine kleine Prognose abzugeben, wenn sie möchten. Mhm. Deshalb auch meine Frage an dich. Wie sieht für dich die Zukunft des Mittelstands in Deutschland aus? Wie würde deine Prognose ausfallen oder machen wir es anders? Wünsch dir was? Was würdest du dir auch wünschen?
Ja, wie sieht's aus? Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Optimismus und Pessimismus. Also grundsätzlich, das Schöne ist, wir haben ein sehr, sehr gutes Fundament bei uns und haben sozusagen viel da. Und wenn es uns gelingt, und das würde ich mir wünschen, so ein bisschen dem Mehltrau, der Behäbigkeit und manchmal auch Überheblichkeit und vor allen Dingen auch der komplexen, ich sag mal, überdeutschen Komplexität und Überregulierung loszuwerden. Und ich habe das Gefühl, dass so langsam auch einige aufwachen. Dann haben wir alle Grundlagen dafür, sozusagen die Herausforderungen der Zukunft auch proaktiv anzugehen. Weil wir haben trotz aller Kritik ein sehr gutes und hervorragendes Innovationssystem. Wir haben gute mittelständische Unternehmen, hervorragende Hochschulen, außeruniversitäre Einrichtungen, Netzwerke. Aber wenn ich mir wünschen dürfe, ist nicht mehr den Kopf in den Sand stecken und sozusagen sich von Buzzword-Bingo leiten zu lassen, dass alles hervorragend ist. Nein, wir müssen auch was dazu tun. Und zu tun heißt halt auch, erstmal anzuerkennen, dass der Mittelstand als System andere Herausforderungen hat als die großen Siemens ist okay oder Intel, die 7 Milliarden Euro kriegen für eine Chipfabrik, was so ein Mittelständler auch zurecht zum Nachdenken anregt. Also ich will nur sagen, bewegt euch in die Lebenswirklichkeit und ich würde mir wünschen, dass der Mittelstand auch politisch die Aufmerksamkeit nicht nur an Sonntagsreden bekommt, sondern auch in konkreten Handlungen, die er verdient. Ich sag's mal ganz offen, die 15 Milliarden, die wir da jetzt in der Nähe von Dresden verbuddeln, was ungefähr 1 bis 2 Millionen pro Arbeitsplatz sind, witzigerweise, da will ich mir gar nicht anstellen zu fragen, was hätte man an Initiative im Mittelstand, im MINT, in der Bildung machen können. Also auch volkswirtschaftlich frage ich mich manchmal, ob wir da die richtigen Prioritäten setzen. Und da wünsche ich mir manchmal etwas eine Kurskorrektur.
Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich wünsche mir tatsächlich erstmal vielen Dank an dieser Stelle, Jan, an dich für dieses tolle, wirkliche, tolle Gespräch. Ich wünsche mir tatsächlich, dass ganz viele Mittelständler diesen Podcast hören und direkt zum Hörer greifen und sich bei dir melden und schauen, wie die AIF ihnen weiterhelfen kann.
Danke euch.
Ja, Entwicklungszyklen in der digitalisierten Welt sind extrem kurz und KI wird diese Dynamik noch beschleunigen. Wer da den Überblick und den Anschluss behalten möchte, muss das nicht allein aus eigener Kraft bewältigen. Organisationen wie die AIF sind ein hilfreicher Anlaufpunkt für Unternehmen, die ganz gezielt von den Innovationen der Forschungslandschaft und Förderprogrammen profitieren wollen. Was es dafür braucht? Offenheit und Neugierde. Wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus und sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen. Wir sind sehr gespannt. Ja, alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens online auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören unter www.sskdüsseldorf.de/podcast. Und weitere Infos und Tipps zum Thema Digitalisierung im Mittelstand finden Sie wie immer in unserem Firmenkundenportal unter www.sskdüsseldorf.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.
Hashtag Digidus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.